Es gibt ein altes Nachtwächterlied. Das gehört schon fast zum deutschen Volksliederschatz. Nimmt mich Wunder, ob Sie das hier in der Schweiz auch kennen. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 10 geschlagen. Sorry, es ist Sonntagmorgen und es ist dazu noch ein wundervoller, sonniger Sonntagmorgen und ich präsentiere Ihnen ein Abendlied, aber Sie werden schon noch sehen, warum. Mir hat das Lied immer richtig gut gefallen. Schon als Kind hat mir das Eindruck gemacht und ich singe es heute noch gern. Da geht ein Nachtwächter durch die dunklen Gassen seiner Stadt. Elektrische Beleuchtung gab es damals noch keine, Straßenlaternen auch noch nicht. Und er sang zu jeder vollen Stunde der Nacht eine Strophe seines Liedes, sozusagen als Ersatz für die Kirchenglocken. Die gab es zwar damals schon, aber wer wollte die nachts läuten? Da hätte man ja den Glöckner, der am Seil zog, jede Stunde wecken müssen. Wer nicht schlafen konnte und den Nachtwächter singen hörte, der wusste dann, wie spät es war und wie viele Stunden er schon wachgelegen hatte und wie viele Stunden Schlaf ihm noch bevorstanden. Ja, jetzt wollen wir uns mal ansehen, was dieser Nachtwächter sang. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 10 geschlagen. Oh, bin ich schon eins zu weit. Ja, sorry. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 10 geschlagen. 10 Gebote setzt Gott ein, gib, dass wir gehorsam sein. Und dann kommt der Refrain, der nach jeder Strophe wiederholt wird und der übrigens einen interessanten Rhythmuswechsel bringt. Wenn Sie das Lied kennen, die Strophen sind alle im Viervierteltakt und der Refrain dann im Sechsachteltakt. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Güte und Macht, gib uns eine gute Nacht. Ist ein bisschen klein, ich weiß, für die, die hinten sitzen, vielleicht schwierig zu lesen. Dann um 11 Uhr singt er Folgendes. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 11 geschlagen. 11 der Jünger blieben treu, gib, dass wir im Tod ohn Reu. Dann die 12. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 12 geschlagen. 12, das ist das Ziel der Zeit, Mensch, bedenk die Ewigkeit. 12 ist das Ziel der Zeit, das sagt er deshalb, weil man ja bis 12 zählt und dann fängt man wieder bei 1 an. Also die Zeit geht sozusagen bis 12 und dann ist Schluss, da kommt die Ewigkeit. Jetzt kommt 1 Uhr, ist spannend, was immer aus der Zahl gemacht wird, nicht? Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 1 geschlagen. 1 nur ist der ewige Gott, der uns trägt aus aller Not. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 2 geschlagen. 2 Weg hat der Mensch vor sich, Herr, den Rechten führe mich. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 3 geschlagen. 3 ist 1, was göttlich heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 4 geschlagen. 4-fach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? 4-fach ist das Ackerfeld. Jetzt wissen Sie, warum ich dieses Lied zitiert habe. Das 4-fache Ackerfeld, darum geht es in diesem Bild vom Reich Gottes, das ich heute mit Ihnen ansehen möchte. Das Gleichnis vom Seemann, wie man das normalerweise nennt. Übrigens ist das die letzte Strophe vom Nachtwächterlied. Um 4 Uhr dreht er zum letzten Mal seine Runde durch die Stadt und deswegen lautet dann der Refrain am Ende etwas anders. Alle Sternlein müssen schwinden und der Tag wird sich einfinden. Danket Gott, der uns die Nacht hat so väterlich bewacht. Sie sehen, dieses Abendlied ist gleichzeitig auch ein Morgenlied. Man kann es morgens singen, ein Lied zum Aufwachen und zum Dank an Gott, dass er uns in der Nacht so väterlich behütet hat. Mich hat dieses Lied immer fasziniert, weil es von so einer ganz anderen Zeit erzählt, als die Leute um 10 Uhr schon in ihren Betten lagen und als sie um 4 Uhr schon wieder aus ihren Federn mussten. Es erzählt von einer Zeit, als der Nachtwächter sozusagen noch der Herr Pastor war, denn mit jeder Strophe seines Liedes singt er ein Stück biblische Lehre in die Herzen seiner Hörer, die da noch wach im Bett liegen. Und von so einer ganz anderen Zeit und Welt erzählt auch das Gleichnis, das ich Ihnen jetzt vorlesen möchte, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Das steht in Matthäus 13. Ich lese einmal die Verse 1 bis 9 vor. Nachher kommt dann noch ein weiteres Stück dazu. Da heißt es, später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil 100-fach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Vielleicht noch ein Wort vorweg, ein Wort zu den Umständen, unter denen Jesus diese Geschichte erzählt hat. Später an jenem Tag, heißt es hier, so fängt der Bericht an, verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Wenn Sie in einer anderen Übersetzung, das ist jetzt Neue Genfer Übersetzung, wenn Sie in einer anderen nachsehen, dann fehlt die letzte Zeile. Da steht dieses um zu lehren nicht. Das haben wir dazugefügt. Und zwar deshalb, damit man die Geschichte richtig einordnen kann. Wenn man diese letzte Zeile weglässt, also wenn es einfach so heißen würde, wie in den anderen Übersetzungen, dann könnte ein schiefes Bild entstehen. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees. Wir haben uns alle schon mal an das Ufer eines Sees gesetzt. Und warum haben wir das getan? Vielleicht, weil es so beschaulich war, so romantisch, oder weil wir erschöpft waren und unsere Ruhe wollten. Und wenn man den ersten Satz des Kapitels nur so liest, wie er da steht, dann könnte genau dieser Eindruck entstehen, Jesus ist müde. Er zieht sich ans Seeufer zurück, um mal für sich allein zu sein. Immerhin hat er an dem Tag schon viel geleistet. Wenn man das Kapitel 12 durchblättert, das direkt vorausgeht, dann sieht man, er hat an dem Tag schon einen Besessenen geheilt, der blind und stumm gewesen war. Er hat eine ellenlange Diskussion mit den Pharisäern geführt, die einfach nicht glauben wollten, dass es bei dieser Heilung mit rechten Dingen zuging. Er hat, während er einer großen Zuhörerschar predigte, überraschend Besuch von seiner Mutter und seinen Geschwistern bekommen. Und bei diesem Besuch ging es nicht so freundlich zu. Es war ein ziemlich unangenehmer Konflikt, der da entstanden ist. Und jetzt endlich kann Jesus das Haus verlassen und Atem schöpfen. Für sich allein hier am Ufer des Sees. Und was passiert? Er hört plötzlich, wie Leute auf ihn zukommen und dreht sich um und sieht, da kommen Scharen von Menschen auf ihn zu. Eine enorme Menschenmenge sammelt sich um ihn. Ehe er sich's versieht, ist vorbei mit der Ruhe und er muss was anderes machen. Aber es ist eben Jesus und okay, er gibt sich einen Ruck, er steht nochmal auf und er fängt an zu predigen. Das ist der Eindruck, der entsteht, wenn man ohne diesen Zusatz liest. Und das ist zwar ein plausibler Eindruck, aber er ist verkehrt. Wenn Jesus sich setzte, dann tat er das nicht, um seine Ruhe zu haben, sondern um zu lehren. Bei uns steht der Lehrer normalerweise, wenn er unterrichtet und die Schüler sitzen. Fragen Sie mal meine Frau, wenn sie 7 Stunden nacheinander unterrichtet hat, wie gut ihr dann die Füße tun oder wie weh ihr die Füße tun. Das hat seinen Sinn, dass der Lehrer sich setzt, wenn er lange unterrichtet. Damals war das so. In aller Regel saß der Lehrer und die Schüler standen. Und wenn jetzt Jesus sich da an das Ufer des Sees setzt, dann wussten die Leute, die das beobachteten, aha, der Rabbi ist bereit, einen Lehrvortrag zu halten. Und wenn die Leute sich dann um ihn scharten, haben sie ihn nicht missverstanden, sondern sein Vorgehen richtig interpretiert. Sie haben genau das gemacht, was Jesus gemacht haben wollte. Sie kamen, weil sie zuhören wollten und wussten, jetzt kommt wieder was Interessantes, was uns Jesus sagen will. Und wenn man diese Zufügung macht, wie wir es getan haben, dann weiß man sofort, warum Jesus ans Ufer des Sees geht, warum er sich dort setzt und was er vorhat. Die Leute drängten sich dermaßen um Jesus, dass er kurzerhand in ein Boot stieg. Und dann hatte er seine Kanzel Und weil das Wasser den Schall besonders gut leitet, hatte er auch gleich noch ein natürliches Mikrofon und noch dazu eins garantiert ohne Wackelkontakt. Ja, und jetzt zu der Geschichte selber, die Jesus erzählt. Wir kennen die Geschichte ja. Sie handelt von einem Bauern, der auf einem Feld die Saat ausstreut. Er hat sich eine Tasche umgehängt und mit dem Saatgut drin, Weizen oder Gerste war das wahrscheinlich, und während er das Feld auf- und abschreitet, greift er in regelmäßigen Abständen in diese Tasche, holt eine Handvoll Saatgut heraus und verstreut sie so gleichmäßig wie möglich mit einer weit ausholenden Armbewegung über den Boden. Wir kennen das nicht mehr, aber damals war das eine alltägliche Sache. Das hatten die Zuhörer ständig vor Augen. Viele von ihnen waren selber Bauern und praktizierten das selber Tag aus, Tag ein. Und sie wussten nur zu gut, was passiert, wenn man auf diese Weise Saat aussät. Die Felder waren klein, dort in Palästina, in Galiläa, beim See Genezareth. Das Gelände um den See Genezareth war hügelig. Der Boden war sehr oft felsig und voller Steinen. Und wenn der Bauer die Saat wirklich bis in die Ecken seines kleinen Feldes kriegen wollte, dann ließ sich das gar nicht verhindern, dass einiges auf den festgetretenen Weg fiel, der rings um das Feld herumlief. Manchmal war nicht genügend Erde da, es sah zwar aus, als wäre Erde da, aber drunter war gleich Fels und dann sind die Pflanzen schnell wieder verdorrt. An anderen Stellen war im Boden so viel Unkrautsamen, den hat man vielleicht auch nicht gerade gesehen, aber wenn dann die Saat aufgehen sollte, dann ging erstmal das Unkraut auf. Die Dornen und Disteln schossen in die Höhe und haben den Rest erstickt. Wie gesagt, ein ganz alltägliches Bild für die Leute von damals. Heute würde Jesus vielleicht ein anderes Bild verwenden, das für uns alltäglich ist, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir sehen keinem Bauern mehr bei der Arbeit zu. Als Städter sowieso nicht, wenn man auf dem Land wohnt, ab und zu vielleicht. Aber wenn Sie einem Bauern zusehen, dann sehen Sie den nicht mehr hier in seine Tasche greifen und die Saat so ausstreuen. Dann sitzt er auf seiner Sämaschine und die Sämaschine, die legt die Getreidekörner sehr säuberlich und sorgfältig so tief in der Erde ab, dass da keine Vögel mehr kommen und die Saat wieder wegpicken können. Und die Felder, die heute bestellt werden, die sind so groß und so eben, dass man da schon sehr lange übers Feld gehen muss, bis mal was außerhalb des Feldes irgendwo auf den Weg fällt. Also heute würde das Bild so nicht mehr passen in unserer Welt und unserer geografischen Situation. Aber damals hat Jesus den Leuten etwas vor Augen gemalt, was sie kannten, was für sie völlig normal war. In der Geschichte passiert nichts Besonderes, überhaupt nichts. Das Besondere, das ist nicht das Bild selber, sondern das ist das, was hinter dem Bild steckt. Das Bild ist ja nur ein Abbild von einer anderen Sache, einer anderen Wirklichkeit, die Jesus den Leuten verklickern will. Von was nur? Was will Jesus den Leuten beibringen? Jesus hat es selber gesagt, er hat dieses Gleichnis erklärt. Und das lese ich jetzt, das ist die zweite Hälfte sozusagen von dieser Geschichte. Das steht in Matthäus 13 von Vers 18 an. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Wenn jemand die Botschaft vom Reich Gottes hört und nicht versteht, sagt Jesus, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Sehen wir, was er damit klar macht? Die Saat ist nichts anderes als die Botschaft, die Jesus bringt. Ja? Wenn jemand die Botschaft vom Reich Gottes hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt, die also nicht aufgenommen wird. In Markus 4, Vers 14, in Markus Kapitel 4 wird genau das gleiche Gleichnis erzählt. Und dort heißt es ganz direkt, der Bauer sät das Wort. Die Saat ist das Wort. Das Wort, das Jesus den Leuten bringt. Das ist die Botschaft von Jesus. Und wovon handelt die Botschaft von Jesus? Vom Reich Gottes. Wenn man die Botschaft von Jesus mit einem Wort zusammenfassen will, dann ist sie das Reich Gottes. Die Gleichnisse sind Bilder vom Reich Gottes. Sie bilden jeweils etwas Charakteristisches vom Reich Gottes ab. Und deshalb müssen wir diesen Begriff vom Reich Gottes ein bisschen genauer ansehen. Da müssen wir ein bisschen stehen bleiben bei. Wie gesagt, wenn man die Botschaft von Jesus mit einem Wort zusammenfassen will, dann mit diesem, das Reich Gottes. Als Jesus zum ersten Mal öffentlich auftrat, noch vor der ersten Berufung seiner ersten Jünger, in Matthäus Kapitel 4, 17, da heißt es, dass er Folgendes verkündete, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Himmelreich ist genau das gleiche wie Reich Gottes. Matthäus hat für eine jüdische Zuhörerschaft geschrieben und die Juden haben, wenn immer möglich, den Namen und den Ausdruck Gott vermieden, einfach um ihn ja nicht zu missbrauchen. Und dann hat Matthäus statt Reich Gottes gesagt Himmelreich. Das spricht vom Gleichen, aber er sagt eben Himmel statt Gott und dann ist er nicht in der Gefahr, dass vielleicht jemand den Namen missbraucht und seine Zuhörer können das eher akzeptieren. Aber es geht um das Reich Gottes, das Himmelreich. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und ein paar Verse weiter heißt, da heißt es dann, Kapitel 4, Vers 23, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Das ist der Inhalt seiner Predigt gewesen, das Reich Gottes. Und so geht das dann immer weiter. Das zieht sich durch das ganze Evangelium. Lesen Sie mal Matthäus nur auf dieses Stichwort hin, das Reich Gottes. Der Begriff kommt allein bei Matthäus etwa 55 Mal vor. Und bei Markus etwa 20 Mal, aber Markus ist auch ein viel kleineres Evangelium, und 45 Mal etwa bei Lukas. Das ist der Schlüsselbegriff schlechthin, wenn wir das Wirken von Jesus begreifen wollen. Mit Jesus kommt das Reich Gottes zu uns. Mit Jesus kommt die Herrschaft Gottes zu uns. Dieses Wort Reich, das ist im Griechischen ein schillernder Begriff. Das kann das Reich bezeichnen, über das ein König regiert. Es kann aber auch die Amtsführung eines Königs bezeichnen, seine Regierungsarbeit oder das Königtum. Aber vor allem, und das ist mir wichtig, in diesem Begriff steckt das Wort König. Reich heißt, verzeihen Sie jetzt, wenn ich das so griechisch sage, Reich heißt im Griechischen Basileia. Und König heißt Basileus. Das ist die gleiche Wurzel. Basileia, das Königreich, und Basileus, der König. Das Reich Gottes ist das Königreich Gottes. Die Herrschaft Gottes ist die Herrschaft eines Königs. Jesus kündigt ein Königreich an. Jesus kündigt einen König an. Das ist der Inhalt seiner Botschaft. Und da merken wir plötzlich, das ist hochpolitisch. Das ist revolutionär. Uns geht das vielleicht nicht auf den ersten Blick so ein. Wenn wir König hören, da denken wir uns nichts Schlimmes dabei. Die Schweiz hat ja schon mal nie einen König gehabt. Und ich meine, sie ist gut gefahren damit. In Deutschland, da hat es immer mal Könige gegeben und Deutschland ist nicht immer gut gefahren mit seinen Königen. Die Könige, die wir heute noch kennen in den anderen europäischen Ländern, wo es noch eine Monarchie gibt, wissen Sie, die haben keine wirkliche Macht mehr. Der König von Spanien, von Norwegen, die Königin von Holland, von Dänemark, von England oder wo es noch welche gibt, die Macht haben die Parlamente. Und die Könige, die sind zu Repräsentationszwecken da, die unterschreiben dann das, was das Parlament beschlossen hat. Die haben beinahe was Folkloristisches, die sollen die Touristen anziehen, das ist eine Attraktion geworden. Sorry, aber so ist es. Gut, dass keiner von den Königen hier sitzt, die werden wahrscheinlich empört über diese Einschätzung, aber es ist ein bisschen so. Und das war damals vollständig anders. Damals waren Könige noch echte Könige. Das waren Alleinherrscher, die keine Rücksicht nehmen mussten auf demokratische Strukturen. Und in vielen Fällen, in allzu vielen Fällen, haben sie mit Willkür und Grausamkeit über ihre Untertanen regiert. Denken Sie mal nur an den König, der in Judäa regierte, als Jesus zur Welt kam, Herodes der Große. Die frommen Juden lehnten Herodes den Großen ab, weil er selber gar kein Jude war. Er kam aus dem Stamm der Nachfahren von Edom, er war ein Idumäer, also sozusagen einer von den Todfeinden der Juden, aber er war ihr König. Und um die Juden für sich zu gewinnen, ließ er mit ungeheuren Anstrengungen ungeheurem Aufwand an Arbeitskräften und Steuergeldern den Tempel neu bauen. Und in einer unglaublichen Pracht, das war sozusagen das Weltwunder schlechthin. Das hat er gemacht, um den Juden zu imponieren. Davon ist heute nur noch die Klagemauer übrig. Alle fürchteten Herodes und er fürchtete auch alle. Jeden, den er für eine Bedrohung seines Thrones hielt, ließ er eliminieren. Und wenn es seine eigene Frau und seine eigenen Söhne waren, seine Frau hat er umbringen lassen, drei Söhne hat er umbringen lassen, nur damit sie ja nicht ihm gefährlich werden konnten. Und Herodes bekam Rückendeckung von einem, der noch viel mächtiger war als er, vom Kaiser in Rom. Übrigens wird der Kaiser in Rom im Neuen Testament gelegentlich auch König genannt, Basileus. Das sind einfach die, die alle Macht haben und an der Spitze stehen und wo niemand aufmucken kann. Das war die Art von Königen, mit denen es die Zuhörer von Jesus zu tun hatten. Sie litten unter dieser Fremdherrschaft, sie seufzten unter der Ausbeutung, sie sehnten sich nach einem besseren König. Sie warteten auf den König, den die Propheten des Alten Testaments angekündigt hatten, den Sohn Davids, den Messias. Er würde all diesem Unrecht dieser ungerechten Könige ein Ende machen und würde ein Reich errichten, in dem Frieden und Gerechtigkeit regieren. Wenn man Schriften aus jener Zeit liest, in der Jesus auftrat, dann merkt man, die Luft vibrierte geradezu vor Messias-Erwartungen. Die Leute waren gespannt und sehnten sich danach und dachten, jeden Augenblick könnte er auftreten. Und man konnte sich sein Kommen eigentlich nur so vorstellen, dass er zunächst einmal einen Krieg gegen die verhassten Römer führen würde und diese Fremdherren aus dem Land jagen würde und Israel endlich wieder befreien würde. Und mitten hinein in diese erwartungsvolle, aufgewühlte, angespannte Atmosphäre tritt Jesus auf und verkündet, das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist nahe. Eine hochpolitische Botschaft, eine revolutionäre Botschaft. Was hat Herodes, König Herodes der Große, gemacht, als er zum ersten Mal davon hörte? Als diese Männer aus dem Morgenland kamen und zu ihm sagten, da ist doch ein Jesus geboren und das ist der neugeborene König der Juden, der Messias. Was hat Herodes der Große gemacht? Bei ihm schrillten alle Alarmglocken, Konkurrenz, drohender Machtverlust. Es war, als würde man ihm ein rotes Tuch vor die Augen halten. Und was tat dieser wild gewordene Stier? Er hat alle kleinen Jungen in Bethlehem abschlachten lassen, nur damit er Jesus erwischt, damit ihm Jesus nicht entwischt. Und Jesus ist ihm doch entwischt. Aber so hat er Angst gehabt vor diesem anderen, diesem größeren König. Und jetzt kündigt Jesus ein Königreich an, in seiner Predigt. Kein Wunder, dass ihm die Leute in Scharen zuliefen, denn die wollten den Herodes und seine Nachfahren los sein und die wollten den Kaiser von Rom los sein und die hofften auf den neuen König. Kein Wunder, dass ihm die Menschen in solchen Scharen nachliefen. Und kein Wunder, dass die politischen und religiösen Führer ihn mit Argusaugen beobachteten. Wissen Sie, das war, wie es immer ist mit Revolutionen. Die Armen, die Unterdrückten, die Wehrlosen, die begeistern sich für den Revolutionär. Die Reichen, die Etablierten, die Mächtigen, die stellen sich quer. Die einen erhoffen sich ein Ende ihres Elends und die anderen befürchten ein Ende ihrer Privilegien. So ist das immer bei Revolutionen. Einmal waren die Leute drauf und dran, Jesus mit Gewalt zum König zu machen. Das war damals, als er eine riesen Menschenmenge mit 5 Broten und 2 Fischen satt gekriegt hatte, Johannes 6. Sie wollten ihn zum Brotkönig machen, zu einem Wunderkönig in einem Schlaraffenland. Aber Jesus hatte ganz andere Vorstellungen von diesem neuen Königreich und von seinem eigenen Königtum, von seinem Amt, das er seinem Volk gegenüber ausüben wollte. Und es heißt in Johannes 6, dass er sich gerade noch rechtzeitig auf einen Berg zurückzog, um allein zu sein, damit er ja nicht jetzt zum König gemacht wird. Der Rückzug von Jesus, das war ein Mittel, um den Leuten ihre Flausen auszutreiben, um ihre verkehrten Messias-Vorstellungen ihnen aus den Köpfen zu kriegen. Ein anderes Mittel, um die Leute zu korrigieren, waren die Gleichnisse. Die Gleichnisse von Jesus sind ein Mittel, um den Leuten zu zeigen, was es mit dem König und dem Königtum und dem Königreich wirklich auf sich hat, das Jesus bringen will. Deshalb hat Jesus den Leuten Gleichnisse erzählt. Wissen Sie, diese Gleichnisse waren ja nicht x-beliebige Geschichten. Die hatten alle nur ein einziges Thema, das Reich Gottes, das herannahende Reich Gottes. Wir gehen ja im Laufe der Zeit durch all diese Bildergeschichten von Matthäus 13, aber wenn man die mal so überfliegt, dann stellt man fest, die beginnen fast alle genau gleich. Mit dem Himmelreich ist es wie mit, und dann kommt das Bild, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinem Acker sät. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Wie mit einem Schatz, der im Acker vergraben war. Wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Wie mit einem Fischernetz. Aber immer heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie. Also, Jesus will mit diesen Bildern uns etwas über das Königreich Gottes beibringen. Und jetzt ist die Frage für uns heute, was lehrt uns das Bild vom Sämann und vom vierfachen Ackerfeld über Gottes Königreich? Dieses Gleichnis wollen wir uns ja genauer ansehen. Ich meine, es lehrt uns vier Dinge, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber mindestens vier. Was lehrt uns dieses Bild über Gottes Reich? Das Erste, was es uns lehrt, das Reich Gottes bahnt sich seinen Weg nicht mit Feuer und Schwert, sondern mit Worten. Sie erinnern sich, das Saatgut ist das Wort. Das wird genauso gesagt als Interpretation. Das Saatgut ist das Wort, die Botschaft des Evangeliums. Das Reich Gottes kommt also nicht mit Kriegsgetöse und Waffenlärm. Es kommt mit etwas so Leisem und Unscheinbarem wie Samenkörnern, die man in die Ackerfurchen legt. Im Grunde sagt Jesus hier zu der Menschenmenge, ich werde nicht zum Schwert greifen, um für mein Königreich zu kämpfen. Wenn ihr das von mir erwartet, dann werde ich euch enttäuschen. Ich werde nicht den kriegerischen Helden spielen. Ihr werdet mich nicht für meine kriegerischen Heldentaten bewundern können. Ich bin ein Lehrer, kein Krieger. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen müsst, um Zugang zu Gottes Reich zu bekommen, um an Gottes Herrschaft teilzuhaben. Und ich vertraue dieser Botschaft, die ich euch lehre, dass sie in euch, meinen Zuhörern, wirkt. Mehr mache ich nicht. Ich streue den Samen in den Acker und ich hoffe, dass da was aufgeht. Übrigens, die Mitarbeiter von Jesus, die haben das ganz genauso gemacht. Die Apostel, die sind nicht mit dem Schwert losgezogen, um die Völker notfalls mit Gewalt zu ihrem Glück zu zwingen. Die haben einfach nur gepredigt. 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 Jesus war ein Seemann. Seine Apostel waren Seemänner und Seefrauen. Und natürlich haben sie auch so gelebt, wie sie gepredigt haben. Das hat ja ihre Botschaft dann erst glaubwürdig gemacht. Aber sie waren Seeleute. Jesus hat eine Revolution angekündigt. Aber sie beginnt damit, dass er eine Saat ausstreut. Und das ist unspektakulär. Wenn wir hören Revolution, da erwarten wir, dass es knallt und kracht. Aber Saat ausstreuen, da passiert gar nichts. Das ist leise, da sieht man nichts mehr. Da passiert scheinbar erstmal überhaupt nichts mehr. Und das erfordert Geduld, auf die Früchte der Revolution zu warten. Aber genau so beginnt Gottes Herrschaft. Das war das Erste. Das Zweite, was wir daraus lernen können, dieses so unscheinbare Wort hat eine ungeheure Kraft und kann ungeheure Veränderungen hervorrufen. Genau wie die Saat im Ackerboden. Da liegt also so ein Weizenkorn oder ein Gerstenkorn unter einer Erdscholle, winzig, hilflos. Dann vergehen Tage, Monate vielleicht. Und irgendwann plötzlich kriegt das Feld einen grünen Schimmer. Plötzlich taucht etwas Grünes aus dem Ackerboden auf, ein Halm, und er wächst in die Höhe. Und an dem Halm entstehen Ähren. Und in den Ähren reifen Körner, 30 Körner vielleicht oder 60 oder sogar 100. Eben lag der Acker noch braun und schlapp da. Und jetzt ist es auf einmal eine prächtige grün-goldene Wiese, ein Weizenfeld. Eine ungeheure, unglaubliche Veränderung ist da zustande gebracht worden. Durch nichts als ein paar winzige Getreidekörner. Neues Leben sozusagen aus dem Nichts. Neues Leben durch nichts als Worte. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, es sind lebendige Worte. Samenkörner sind keine Sandkörner. Du könntest einen ganzen Acker fein säuberlich mit Sand bestreuen, da würde doch nichts wachsen. Der würde nie grün. Sandkörner sind tot. Aber Samenkörner enthalten Leben. Gottes Wort enthält Gottes Leben. Gottes Wort ist ein lebendiges Wort. Und dieser Gedanke, den greifen dann nachher die Apostel immer und immer wieder auf. Das ist ihnen so eingefahren, das ist so wichtig, dass Gottes Wort lebendiges Wort ist. Ich zeige Ihnen nur ein paar Stellen von vielen. Ja, 1. Petrus 2, 23 zum Beispiel. Ihr seid von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Sehen Sie das Bild vom Saatgut? Das ist in uns gepflanzt worden und das wächst auf, weil es lebendiges Wort Gottes ist. Oder im Jakobusbrief, Kapitel 1, 21, da werden die Zuhörer aufgefordert, die Leser, geht bereitwillig auf das Wort ein, das euch ins Herz gepflanzt wurde und das die Kraft hat, euch zu retten. Wieder dieses Bild vom Saatgut, das Wort wird in uns hineingepflanzt und dann fängt es an zu arbeiten. Das kann uns retten, das kann uns die Ewigkeit bringen. Oder Apostelgeschichte 6, Vers 7. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Das ist ganz interessant, da wo es hier heißt, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus, da steht ganz wörtlich, das Wort Gottes wuchs. Und das ist wieder dieses Bild vom Feld. Da fängt plötzlich was an zu wachsen auf diesem Feld. In Jerusalem fing es plötzlich an zu wachsen. Da kamen Halme empor, wo vorher nichts war. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus. Und ein paar Kapitel später in Apostelgeschichte heißt es nochmal so. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Und wieder heißt das ganz wörtlich, das Wort Gottes wuchs und vermehrte sich. Wieder das Bild vom Saatgut, das emporwächst und immer mehr wird. Aus einem Korn werden 30 und 60 und 100 und irgendwann kann man es gar nicht mehr zählen. Oder sehen Sie noch den Vers an. Epheser 6, das ist der Abschnitt mit den Waffen, die wir Christen anziehen sollen für den richtigen Kampf. Und da heißt es unter anderem, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ich finde, da schwingt schon was wie so eine feine Ironie mit. Ein leiser Spott über alle die, die meinen, sie müssten ihre Königreiche mit Schwertern ausbreiten und mit Schwertern verteidigen. Ihr denkt, wir Christen, wir hätten keine gescheiten Waffen, sagt Paulus. Wir hätten nur so eine Handvoll Getreidekörner, nur Worte, keine Taten. Da täuscht ihr euch gewaltig. Wir kämpfen auch für unseren König. Und wir haben auch ein Schwert. Aber es ist eben kein Schwert aus Eisen, das anderen den Tod bringt. Unser Schwert, das ist eine Botschaft, die anderen Leben bringt. Unsere Botschaft ist unser Schwert. Und da schließt sich wieder der Kreis. Jesus kann sehr wohl vom Schwert reden, die Apostel können sehr wohl vom Schwert reden, aber wir müssen wissen, dieses Schwert ist in Wirklichkeit nichts anderes als das Wort Gottes, das in uns arbeiten will. Und sehen Sie noch einen letzten Vers dazu aus Hebräerbrief, aus dem Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12, den kennen wir alle. Und das beschreibt die Wirkungen dieses Schwertes, weil es lebendiges Wort Gottes ist. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Unser Schwert, das wir einsetzen im Kampf für Jesus, das ist wirkungsvoller als jedes irdische Schwert. Es dringt viel tiefer, weil es lebendig ist und voller Kraft. Und denken Sie an all die Königreiche, die mit dem Schwert erobert wurden. Sie sind wieder untergegangen durch andere Schwerter. Und die sind auch wieder untergegangen. Aber das Königreich Jesu, das besteht immer noch und das wächst immer noch und das wird immer noch größer. Weil es dieses andere Schwert ansetzte, das Reich, das Wort Gottes. Jetzt das Dritte, was wir lernen können aus dem Gleichnis. Der Ort, wo die Herrschaft Gottes beginnt, also der Ort, wo das Reich Gottes zu wachsen anfängt, das ist das menschliche Herz. Was hat Jesus in seiner Erklärung gesagt über das Saatgut, das auf den Weg fällt? Er sagt, der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ins Herz dieses Menschen. Also der Boden ist, wenn man vom Bild rausgeht in die Wirklichkeit, der Boden ist unser Herz, unser Innerstes. Das ist der Ort, wo Gott ansetzt. Die Revolution, die Jesus in Gang bringt, die setzt ganz innen an. Da, wo unsere Gedanken entstehen, da, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Denken Sie nochmal an diesen Vers aus Hebräer 4. Dieses Wort dringt bis in unser Innerstes, bis dahin Geist und Seele und Mark und Bein und beurteilt unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Bis dorthin dringt dieses Wort vor und da setzt es mit seiner Revolution an. Karl Marx, um nur ein Beispiel zu nennen, war ja auch ein Revolutionär. Auch er wollte Missstände in der Gesellschaft beseitigen. Seine Idee war, die Besitz- und die Arbeitsverhältnisse zu ändern, gewissermaßen die Welt um den einzelnen Menschen her zu verändern. Er wollte in die Umwelt des Menschen eingreifen und hatte den Gedanken, dass dann der Mensch gut wird, sozusagen von außen her gut wird. Das mag gut gemeint gewesen sein, aber ich glaube, ich weiß, was Jesus darauf gesagt hätte. Gut gemeint, aber leider, leider viel zu äußerlich, viel zu oberflächlich. Die Frommen zur Zeit von Jesus, die hatten auch lauter äußerliche Regeln aufgestellt, die den Menschen noch frömmer machen sollten. Zum Beispiel, was man essen durfte und was man nicht essen durfte. Und was sagt Jesus dazu? In Markus 7 steht das zum Beispiel: Habt ihr denn nichts begriffen? Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Hier haben wir genau wieder diese Stichwörter, das Herz des Menschen. Es gelangt ja nicht in sein Herz, denn dorthin muss es kommen, wenn es etwas verändern will im Sinne Gottes. Und auch dann, wenn es weitergeht, heißt es, aus dem Herzen kommen die schlimmen Dinge. Und deswegen muss man im Herzen ansetzen, wenn was verbessert werden soll. Im Herzen muss Gottes Revolution ansetzen. Im Herzen muss die Veränderung beginnen, wenn sie erfolgreich sein soll. Das haben schon die alttestamentlichen Propheten so gesehen. Und sie haben es angekündigt. In Jeremia steht ein wundervoller Vers, der wird dann im Hebräerbrief wiederholt. Da heißt es, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Sehen Sie wieder, es muss bis ins Innerste gehen. Erst dann entsteht wirklich eine neue Welt, ein neues Königreich. Erst dann ist eine Revolution erfolgreich. Karl Marx hat von außen her versucht, Dinge zu ändern, aber der Mord und der Ehebruch und der Neid und die Missgunst und all diese Dinge, die sind geblieben. Die konnte er nicht abschaffen. Dazu muss man ins Herz vordringen. Und das schafft Gottes Wort. Das bringt uns dieses Gleichnis bei. Und jetzt das vierte und letzte, was wir noch lernen können aus diesem Gleichnis. Nicht jeder reagiert auf diese Botschaft gleich. Ich könnte das jetzt negativ formulieren. Nicht jeder ist von ihr begeistert. Nicht jeder ist bereit, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Nicht jeder hat am Ende Anteil am Reich Gottes. Ich kann es aber auch positiv sagen. Einige werden die Botschaft annehmen und sie an sich arbeiten lassen. Bei einigen wird sie ihr Ziel erreichen. Einige werden tatsächlich Bürger und Erben von Gottes Reich. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Diese letzte Lehre, die Jesus uns beibringen will mit dem Gleichnis, das ist im Grunde eine Aufforderung an uns. Wie ist unser Herz bestellt? Und er gibt Beispiele in seiner Geschichte. Das sind die, bei denen die Saat auf den festgetretenen Weg fällt. Ich nenne die jetzt mal die, ja, also hier vier, ich weiß, ob man es gut lesen kann, vier Bodensorten, vier Reaktionen. Und die schauen wir uns noch kurz an. Das erste, die nenne ich mal die Nein-Danke-Sager. Sie kennen das Evangelium, Sie haben es ja gehört, aber Sie wollen nichts damit zu tun haben. Nein, danke, die Sache ist mir zu heiß. Sie wollen Gott nicht an sich ranlassen, geschweige denn in Ihr Herz, in Ihr Innerstes reinlassen. Sie wollen Ihr Leben nicht verändern. Ihr Herz bleibt verschlossen und prompt kommen die Vögel und picken alles wieder weg. Der Teufel lässt Sie das Gehörte wieder vergessen oder er verdreht Ihnen die biblischen Aussagen oder er schläfert Ihr Gewissen ein und gaukelt Ihnen vor, es würde doch alles gut, auch ohne Jesus. Das sind die Nein-Danke-Sager. Und dann, sagt Jesus, gibt es auch die Enthusiasten. Das sind die, bei denen die Saat auf die dünne Erdschicht fällt, mit dem felsigen Boden drunter, und dann leider nur ganz kurz aufgeht und gleich wieder verdorrt. Die Enthusiasten sind begeistert, Feuer und Flamme für das Neue. Aber dann merken sie, dass man für Jesus auch verlacht werden kann, dass man verspottet werden kann, ausgegrenzt werden kann, verfolgt und vielleicht sogar umgebracht werden kann, dass es das Leben kostet, für Jesus da zu sein. Jesus nachzufolgen, das kann eine teure Geschichte werden. Und da machen sie kehrt. Der Preis ist ihnen zu hoch. Das Feuer war nur ein Strohfeuer. Aus dem Enthusiasmus ist keine echte Hingabe geworden. Und dann sind da drittens die, bei denen die Saat ins Dorngestrüpp fällt. Die könnte man vielleicht die Vielbeschäftigten nennen. Sicher, die beschäftigen sich auch mit Gottes Wort, mit dem, was Jesus lehrt. Aber die beschäftigen sich daneben auch noch mit tausend anderen Dingen. Die Alltagssorgen plagen sie, der Reichtum lockt sie, die Vergnügungen beschlagnahmen ihre ganze Freizeit. Sie lassen sich so davon ablenken, fahren so mehrgleisig, dass irgendwie Jesus aus dem Blickfeld gerät. Jesus wird einer von vielen in ihrem Leben. Und irgendwie, meine ich, die haben sich nie hundertprozentig entschlossen, alles auf eine Karte zu setzen, auf die Karte Jesus. Sie sind zu viel beschäftigt. Und deswegen tragen auch sie keine Frucht. Und dann sind da noch die, bei denen die Saat auf guten Boden fällt. Die nenne ich jetzt mal die Praktikanten. Wissen Sie, das macht ja den Unterschied aus zu all den anderen Kategorien. Sie sind Praktikanten. Sie hören das Wort nicht nur, sondern sie praktizieren es. Sie geben ihm Raum. Sie lassen es an sich arbeiten, lassen sich von diesem Wort formen und verändern. Das heißt ja nicht, dass sie alles schon richtig machen. Wie gesagt, sie sind ja nur Praktikanten, Lehrlinge. Der Meister steht über ihnen. Aber sie klammern sich an den Meister und sie hängen an seinen Lippen und sie bemühen sich, sein Wort in die Tat umzusetzen. Praktikanten. Und so kommt es, dass ihr Leben Frucht trägt. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Das ist das vierfache Ackerfeld. Jesus hat nicht gesagt, wie viele sich, wenn sie seine Botschaft hören, als Nein-Danke-Sager erweisen. Wie viele als Enthusiasten, wie viele als Vielbeschäftigte, wie viele als Praktikanten. Das Gleichnis macht keine statistischen Angaben. Er sagt nicht, ein Viertel der Saat fällt auf den Weg, ein Viertel auf den Felsen, ein Viertel ins Dorngestrüpp und ein Viertel auf guten Boden. Er formuliert ganz neutral, einiges, einiges, einiges. Wie viel auf welchen Boden fällt, das liegt nicht am Sämann. Das liegt an uns. Er streut das Saatgut aus und das Saatgut ist gut. Aber auf welchen Boden es fällt, dafür sind wir verantwortlich. Denn das ist ja unser Boden, das ist ja unser Herz. Wir sind der Boden, wir sind die Empfänger. Man kann diese Geschichte vom Gleichnis vom Sämann und seinem Acker, die kann man einfach als Beschreibung lesen, als Darstellung, wie das eben so zugeht, wenn Jesus jetzt sein Reich aufrichtet. Aber ich meine, wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Die Geschichte ist mehr als das. Das ist eine Aufforderung zur Selbstprüfung. Was für ein Stück Land bin ich? Fällt Gottes Botschaft bei mir auf harten Boden? Verdorrt sie gleich wieder? Fällt sie ins Dorngestrüpp? Oder lasse ich sie so in mich einsinken, dass dieses Leben in mir neue Gestalt gewinnt? Dass es mein Leben neu gestaltet? Die Geschichte ist im Grunde ein leidenschaftlicher Appell von Jesus an alle, die ihm zuhören. Werdet doch ein guter Boden für Gott. Bleibt doch keine Nein-Danke-Sager. Belasst es nicht beim Enthusiasmus. Sagt Stopp zu dieser Vielbeschäftigung. Werdet ein guter Boden. Und dann habt ihr Teil am Reich Gottes. Und ihr werdet meine Erben, ihr werdet Bürger in meinem Reich. Ihr könnt mit mir zusammen regieren. Erinnern Sie sich noch an das Nachtwächterlied? Ganz von zu Anfang, ich weiß nicht, wer das Lied verfasst hat, wie gesagt, das ist sozusagen ein Volkslied, aber wer das geschrieben hat, der war ein sehr guter Bibelausleger, ein richtig guter. Der hat mit diesen zwei Zeilen auf den Punkt gebracht, worum es letztlich in diesem Gleichnis geht. Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Besser kann man das nicht zusammenfassen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir sehr, dass du auf diese anschauliche Weise zu den Leuten gesprochen hast, mit Bildern, die sie verstanden haben, Bildern, die sie kannten, über die sie nachdenken konnten. Und wenn sie richtig nachdachten und offen waren für dich, dann haben sie begriffen, was du damit sagen wolltest, wozu du sie damit auffordern wolltest. Und wenn wir richtig hören und bereit sind zu verstehen, dann wissen wir auch, was du uns damit sagen willst. Und wir möchten uns auch immer wieder selber prüfen, was für ein Boden denn unser Herz ist, wie wir mit deiner Botschaft umgehen. Ich bitte dich einfach für uns alle und auch für mich selber, dass wir guter Boden sind, dass dein Wort wirklich in unser Herz hinunterfallen kann und dass es dort etwas Neues startet, dass es das Alte ausräumt, dass es uns verändert und dass wir dann wirklich auch mit dieser ganzen Freude teilhaben an dem, was du in unserer Welt machst. Amen.